Willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der Talk direkt aus dem Bundeshaus zu Ihnen nach Hause mit interessanten Gästen über interessante Themen. Heute mit Roger Nordmann. Er war etwas mehr als 20 Jahre Nationalrat und vor kurzem sind Sie zurückgetreten. Sie galten als Meister des Kompromisses. Ich glaube, die NZZ hat Sie mal als das bezeichnet. Sie haben viele Dinge erlebt in 20 Jahren und ich möchte darüber mit Ihnen reden. Aber zuerst, warum sind Sie zurückgetreten? Vielleicht nehmen wir einen Schluck Wein dazu.
Guten Tag, es ist die Woche,
das
ist
genau gut. Wattland.
Wieso bin ich zurückgetreten eigentlich? Es war das Ende eines Zyklus. Ich war lange Sachpolitiker, so Klima und Energie. Dann war ich Fraktionspräsident, das war beinahe die Zoodirektion, also vieles zu tun und
Zoodirektion.
Und allerlei Probleme neben der Politik noch zu lösen. Auch in vielen Politikfeldern. Und dann bin ich zurückgetreten nach 8 Jahren. Ich war ein bisschen erschöpft und wollte unbedingt in die BUK, die CS-BUK, also die Untersuchungskommission. Dann kam noch die Bundesratskandidatur als nebenbei.
Genau.
Und dann kam noch die Geschichte mit Stahl-Gerlafingen. Das war total spannend, aber ich habe gemerkt, nach 20 Jahren habe ich das Beste gemacht. Irgendwie, ich brauche mit 51 etwas Neues. Und ich brauche ein neues Elan und ich kann mich nicht weitere Jahre noch über kleine Gesetzesartikel beugen. Und irgendwann, es ist gereift in mir, dass ich weg muss. Ich habe sehr viel Freude gehabt, sehr gerne gemacht, aber ja, es gibt eine Zeit für alles. Und ich habe einen sehr guten Nachfolger, der nachrutscht, von der Benoit Gaillard.
Also
von
dem her ist das gut. Also auf das Leben nach der Politik.
Genau, das gibt es.
Ja, die Frage ist natürlich, die man sich in der Romandie, aber in der ganzen Schweiz stellt. Geht das wirklich ohne Politik für Roger Nordmann? Kommt nicht irgendwann, ich meine, man hat extra auch, Sie haben extra noch die Regeln geändert, damit Sie noch einmal Nationalrat werden konnten in der SP. Watt, oder? Und ich meine, oder wollen Sie in irgendein Regierungsexekutivamt, oder? Das muss ich schon noch wissen.
Ja, ich habe noch nichts entschieden. Es ist für mich völlig offen. Ich muss sehen, wie ich mich zurechtfinde jetzt mit meinem Beratungsbüro, das ich wieder geöffnet habe. Das habe ich ja vor dem Nationalrat gemacht, wie ich mich fühle und so. Aber auf jeden Fall, jetzt bin ich glücklich, dass mein Tagesablauf nicht mehr so geackert ist und immer gestört wird durch Meldungen, durch Anfragen. Ich kann wieder konzentrierter arbeiten und das finde ich spannend. Und ich hatte innerlich das Bedürfnis nach ein bisschen Freiheit. Und ich kann wirklich nicht sagen, ob ich in einem Jahr wieder ein volles Politentzugsgefühl oder ein Politbedürfnis habe, oder ob ich ganz glücklich bin, nicht mehr ständig in der Öffentlichkeit zu sein und ständig exponiert zu sein. Das muss reifen.
Sie lassen es also offen?
Ja, ich lasse offen, ich habe es immer gesagt.
Gut. Jetzt nimmt mich Wunder, die Reaktion, wie erleben Sie die heutige Zeit? Die Reaktion der Schweiz auf Trump, auf diese geopolitischen Verschiebungen, das interessiert ganz viele Leute und werde ich auch darauf angesprochen, ich führe auch viele Gespräche. Sagen Sie mir, was macht das mit Ihnen, was in den letzten 3-4 Monaten passiert ist?
Ich bin sehr besorgt, allgemein, schon der Bruch der internationalen Regeln des Völkerrechts mit dem Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine war ein schlimmer Bruch, finde ich, der Nachkriegsordnung. Und jetzt, wenn man Trump beobachtet, ist das sehr besorgniserregend. Ich glaube, am Ende kommt der Spruch von Napoleon wieder. Die Länder machen die Außenpolitik ihrer Geografie. Mhm. Und das heißt, für die Schweiz ist ziemlich klar, dass unsere Geografie Europa ist und dass wir hier in Europa eine gute Verankerung finden müssen. Jetzt haben wir Streitigkeiten mit den USA, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es mit China nachher sehr schwierig wird, wegen dem chinesischen Dumping, wegen dem anderen Wertsystem und so weiter. Und das heißt für mich, dass die allerdringendste Maßnahme ist nicht, sich in Washington anzubieten, wo man sowieso nichts erreichen wird, sondern ist eigentlich die bilateralen drei unter Fach und Acht zu bringen. Das ist wirklich für die Schweiz absolut entscheidend. Und wir als Schweiz und als Europa haben gewisse Chancen, glaube ich, auch in vielen neuen Bereichen Leadership zu nehmen, weil die Welt von morgen, das ist eine Welt, wo die Ressourcen knapp sind, die natürlichen Ressourcen, Energie, aber auch Materialien und so. Und dort sind wir wirklich an der Spitze in Europa. Sind wir gut, die Chinesen sind auch gut diesbezüglich, aber dort haben wir unsere Chance. Die Amerikaner sind da vielleicht weniger gut und ich bin nicht sicher, dass die Amerikaner eine gute Schiene nehmen. Dafür andere Länder haben einen unglaublichen Aufschwung wie Indien oder Südostasien-Länder oder gewisse, neue gewisse afrikanische Länder entwickeln sich sehr positiv. Also es gibt schon neben der Transformierung Amerika in eine Oligarchie, eigentlich Russland, gibt es anderswo auch interessante Entwicklungen, die mich nicht vollständig pessimistisch trimmen.
Jetzt müssen wir das ein bisschen aufdröseln. Also der Bundesrat hat gesagt, wir gehen nach Washington, wir wollen verhandeln, damit die Schweizer Wirtschaft die Zölle nicht bezahlen muss. Das finden Sie also nicht gut?
Nee, das wird nicht funktionieren.
Ja, soll man es gar nicht probieren?
Nein, aber das Hauptproblem ist eigentlich, wir sind in einem Kontinent und unsere Wirtschaftsstruktur ist eng verflochten mit Europa. Das ist unser Hauptabsatzmärkte und dort muss es gesichert werden. Und die Vorstellung der Schweiz war immer, man kann sich abseilen von den europäischen Abmachungen und einen Sonderspezialvorteil haben. Und jetzt ist man auf die Nase gefallen und hat gemerkt, dass es eigentlich völlig illusorisch ist, weil eigentlich Amerika jetzt eine sehr aggressive, eigentlich kurzfristige Eigeninteressepolitik macht. Ich glaube, für Amerika ist das nicht so gut. Zum Beispiel, dass sie die USA abgestellt haben oder sich abschirmen vom Welthandel.
Entwicklungshilfe.
Ja, die Entwicklungshilfe, das war eine riesen Visitenkarte für die USA weltweit. Und natürlich, wer springt dann? Die Chinesen und die Europäer können einspringen, jetzt stark, weil das ist ein Bedürfnis und ein Problem. Und ich glaube, diese Vorstellung, dass wir Schweizer irgendwelche Tugenden hätten, die uns besser ansehen lassen bei den Amerikanern, das ist eine völlige Illusion. Das ist ein Wunschdenken, aber wir haben keine spezielle Beziehung zu den USA und wurden auch in der Vergangenheit oft erpresst. Zum Beispiel in den ganzen Bankproblemen, das hat angefangen schon mit den Kompensationszahlungen nach dem Zweiten Weltkrieg, und von Europa wurden wir immer besser behandelt, viel mehr in Diskussionen.
Also da wurden wir auch erpresst?
Nein, wir wurden unter Druck gesetzt, aber nicht erpresst so stark wie die USA das mehrmals in der Geschichte gemacht haben, angefangen mit den Ausgleichszahlungen nach dem Zweiten Weltkrieg, die eigentlich legitim waren, aber die Art und Weise der USA ist ganz anders als Europa, und ich meine, Trump futiert sich, es wird überhaupt nichts ändern. Vielleicht muss er auf seine Zölle verzichten, aber dann verzichtet er definitiv weltweit und bleibt bei seinen 10%. Das kann sein, je nachdem, wie es der amerikanischen Wirtschaft geht. Aber es wird kein Sonderzügli für die Schweiz geben. Und eigentlich, um uns als kleine Schweiz zu verteidigen, brauchen wir ein regelbasiertes System international. Und das ist eigentlich eher Europa, das verteidigt, und Bush. Und eigentlich starke Allianzen von Leuten, die gleichen Interessen haben wie wir. Und eigentlich sind es mehr oder weniger die Europäer. Und gut, auch industriepolitisch zum Beispiel ist das auch entscheidend. Wir können nicht eine rein schweizerische Industriepolitik, aber wir brauchen, dass es weiterhin eine starke Industrie gibt in Europa. Und das ist eigentlich unser Umfeld, natürliches Umfeld.
Aber wenn das stimmt, oder dass es diesen Sonderweg der Schweiz nicht gibt, oder ist es dann richtig, dass man sich einfach jetzt Europa anlehnt? Ich meine, weil es geografisch nahe ist, das habe ich gehört. Ja. Aber ich meine, die Idee, also wir müssen ja dann trotzdem Konsequenzen ziehen mit den USA. Sie werden einfach in Brüssel beschlossen.
Ja, aber die Verhandlungsposition der Europäer als gesamte EU, Außenwirtschaftspolitik ist viel stärker als die alleine der Schweiz, weil einfach Europa ist ein 500-Millionen-Markt und nicht ein 9-Millionen-Markt. Und das ist ein enormer Unterschied in der Größe, in der Gewichtung. Und die EU-Kommission kann gegenüber den USA Druckmittel einsetzen und Bedrohungen einsetzen, die etwas wiegen. Wenn es schwieriger wird, Tesla in die Schweiz zu importieren, ist es für Musk völlig egal. Wenn es schwieriger ist, in Europa Tesla zu verkaufen oder zu importieren, dann ist es für Musk nicht ganz egal. Das ist einfach von der Größenordnung. Wir müssen nicht großenwahnsinnig sein. Wir können nicht ein Wirtschaftsgigant sein und ein politischer Zwerg sein. Das geht irgendwie nicht. Wir müssen eine bessere politische Allianz haben, um unsere Interessen, auch unsere wirtschaftlichen Interessen, zu verteidigen. Und die kann eigentlich nur in Europa sein. Dort haben wir die ähnliche kulturelle Interesse, die ähnliche Wertvorstellung und auch einfach die geografische Proximität.
Dann rechnen Sie aber damit, dass es einen Handelskrieg gibt, oder?
Weil, das sieht fest danach aus. Also wir sind im Handelskrieg. Oder finden Sie nicht, dass wir...
Nein, im Moment wird ja einfach, es wird beschlossen, zurückgenommen, es wird verhandelt und so weiter. Es ist noch, man ist noch nicht so weit. Und die Frage ist ja, gehen wir auf die Schiene des Krieges, auf den die EU zusteuert, oder versuchen wir eben eine Verhandlungslösung trotzdem noch
erhalten? Nein, es gibt die EU verteidigt ihr Interesse, aber hat den Krieg nicht ausgelöst und ist nicht ganz in einer Tit-for-Tat-Lösung, also Zahn um Zahn. Während China voll auf diese Logik ist.
Genau.
Also die EU versucht ein bisschen subtiler ihre Interessen zu verteidigen als China, die wirklich in einem Frontalkampf ist. Was ich nicht verstehe, ist, wie dieser Krieg im Interesse der USA sein kann. Ich glaube, die USA verlieren ihre... Sie haben das politische Vertrauen zerstört, und das war sehr wichtig. Sie haben das Vertrauen in den Dollar zerstört als Reservewährung, weil eigentlich der Zeichen ist, wir wollen ein schwaches Dollar, damit wir wieder exportieren können. Und sie haben das Ansehen, das liberale Ansehen, kaputt gemacht. Also ich glaube, Trump hat ein nachhaltiges Schaden...
Möglicherweise. Aber es ist ja linke, das will ich schon noch beschreiben, es ist ja linke Politik... Mit Zöllen.
Zöllen sind. Wieso sollen Zöllen links sein?
Damit, er will damit eine Reindustrialisierung erreichen. Er will, dass Unternehmen in den USA produzieren. Dass nein, die 5 Millionen Stellen, die verloren gegangen sind in der Industrie in den USA, dass die wieder zurückkommen. Es ist ja diese Abschottung, und sie wird ja auch von den Gewerkschaften, von den United Automotive Workers, wird er bejubelt für das. Es ist linke Industriepolitik, die er macht.
Ich glaube nicht. Die linke Industriepolitik, die man machen kann, ist die Biden gemacht hat. Nämlich den Teil zu kompensieren, dass China mit Subventionen bewirkt. Weil das ist eigentlich... Der Punkt, China produziert so billig, weil ein Teil des Kapitals einfach subventioniert wird vom Staat, was in diesem Ausmaß wenig Sinn macht eigentlich. Aber umgekehrt, Zölle sind eigentlich sehr unsozial. Zölle sind eine nicht progressive Steuer.
Das sage ich als Liberaler,
auf dem Konsum. Zölle können ein bisschen Sinn haben in einem kleinen Ausmaß, um ein bisschen Viskosität im System zu bringen, aber Zölle in diesem Ausmaß sind sehr sehr unsozial. Das ist übrigens, falls man gezwungen ist, dann Zölle als Gegenmaßnahme zu treffen, was man dann ja nicht ausschließen kann, müsste man eigentlich diese Zölle rückerstatten an der Bevölkerung pro Kopf, wie man das bei den Lenkungsabgaben macht, weil sonst hat man ein Gerechtigkeitsproblem. Nein, ich glaube nicht, dass es in den USA auch zu mehr Ansiedlungen führen wird. Es gibt auch große, großmaulige Ankündigungen der Pharma jetzt.
Der Schweizer Pharma?
Der Schweizer Pharma, aber ich habe meine größte Zweifel, weil um zu investieren, irgendwo müssen sie auch Vertrauen haben. Und Trump hat das Vertrauen zerstört. Und das Vertrauen wiederzuerstellen braucht viel Zeit. Also ich glaube nicht, dass es so gut kommt.
Ich glaube eben am Schluss, die Institutionen funktionieren in den USA. Das ist eine alte Demokratie. Also die Checks and Balances sind wirklich stark. Das ist,
aber jetzt, zur Zeit, wirken sie nicht.
Ja, da kommen...
Ich meine, das Parlament ist ausgeschaltet in den USA. Das ist krass. Ich meine, es ist Executive Order.
Ja.
Alles wird vom Präsident befohlen. Und wenn er keine rechtliche Kompetenz hat, macht er das über aggressive Kommunikation. Und es ist undemokratisch, es ist abseits der Regel und es wird nicht in normalen Gesetzgebungsprozessen behandelt. Vielleicht am Ende wird ein bisschen abgebremst von der Justiz, die im Prinzip in den USA eine starke Position hat, aber teilweise ist sie auch sehr politisiert. Ich bin sehr besorgt. Also ich würde nicht 100% darauf wetten, dass die nächsten Wahlen ganz demokratisch sind in den USA. Also ich finde, es ist nicht mehr so klar.
Ja, das werden wir sehen. Aber
auf jeden Fall, was sehr spannend ist, wie die SVP in der Schweiz auf diesem Trump eingefallen ist. Großer Genie, ein geerdeter Unternehmen wie ich, hat Frau Mottula-Blocher gesagt. Herr Rösti hat gesagt, er würde für ihn stimmen. Und am Ende handelt er extrem gegen die schweizerische Interesse, extrem undemokratisch, extrem unschweizerisch. Und es ist schon faszinierend, wie die SVP von diesem Typen fasziniert worden ist.
Ja, aber die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Also es kann immer noch sein, dass wir mit den Verhandlungen etwas erreichen. Der Bundesrat versucht es ja. Sie hätten das gar nicht versucht, Ihre Partei auch.
Nein, ich hätte eine solche Anbiederung ist unwürdig.
Ist doch keine Anbiederung, wenn man sagt, was unsere Vorteile sind, wie viel wir investieren, wie eng wir verflochten sind wirtschaftlich.
Ja, aber ist
das und dass wir nicht in der EU sind und darum bessere Bedingungen hier herrschen für amerikanische Unternehmen.
Aber es ist immer die Geschichte, der Versuch, den Hauptpartner gegen den zweitwichtigsten Partner auszuspielen, das ist zwar immer die Politik der Schweiz, aber die kommt an gewissen Grenzen. Und meine These ist, es wird nicht gut kommen, es wird auch von den Europäern nicht gutiert. Zum Glück, ein Glücksfall ist wirklich, dass diese bilateralen drei jetzt abgeschlossen worden sind, kurz vor Weihnachten. Das war nicht zu planen, dass es, also es war ein bisschen ein Zufall, dass es, und das ist die große Chance der Schweiz und die muss man jetzt packen und nicht verlieren.
Darüber müssen wir auch noch reden. Ich meine, Sie sind ein alter Befürworter eines Beitritts zur Europäischen Union.
Voll.
Und dann sind ja eigentlich diese Verträge, ist das für Sie ein erster Schritt in diese Richtung?
Weder noch. Diese Verträge sind ökonomisch sehr vorteilhaft und sind auch rechtlich sehr vorteilhaft, weil man übernimmt viele Regeln, aber kann punktuell beschließen, sie nicht zu übernehmen und riskiert keine Ausgleichsmaßnahmen oder nur sehr begrenzte Ausgleichsmaßnahmen. Und dann, man ist auch nicht vollständig dem EU-Gerichtshof unterstellt, wenn man nicht einverstanden ist mit dem EU-Gerichtshof zu einem konkreten Punkt des europäischen Rechts ist, kann man als Schweiz abweichen und die EU kann nur Gegenmaßnahmen in dem Bereich treffen. Zum Beispiel würde man etwas nicht umsetzen bei der Personenfreizügigkeit, das gemäß EU-Gerichtshof obligatorisch wäre, könnte die EU nur in diesem Bereich Personenfreizügigkeit Ausgleichsmaßnahmen
treffen. Haben Sie die Verträge gelesen?
Nein,
weil das ist strittig.
Es gibt
Leute, die nahe dran sind, die sagen, es kann irgendwo sein.
Nein, das scheint relativ klar zu sein.
Okay.
Wenn die Botschaft einmal da ist, die Vernehmlassungsversion da ist,
dann lesen wir es beide.
Genau, aber nach meinem Informationsstand ist es so. Und ich meine, das ist sehr vorteilhaft. Mein Herz als Pro-Europäer blutet ein bisschen, weil in diesem System haben wir in diesem System der bilateralen drei haben wir wenig Einfluss auf die Inhalte. Und als Demokrat finde ich, man muss dort sich beteiligen, wo die Entscheide getroffen werden. Aber dazu gibt es bei weitem keine Mehrheit in der Schweiz, dazu bin ich mich bewusst. Und deshalb befürworte ich auch diese Second-Best-Lösung, dass man die wirtschaftliche Verankerung an Europa konsolidiert, stärkt und auch sicherer vor Willkür macht. Und das macht man eigentlich mit diesen bilateralen drei. Und darum finde ich, ich werde sie befürworten, auch wenn es nicht mein Idealkonzept ist.
Aber dann werden ganz viele Gesetze nicht mehr hier gemacht, wo Sie 20 Jahre Nationalrat waren, sondern sie werden in Brüssel gemacht. Das ist doch man hat weniger demokratische Teilhabe.
Genau. Schauen Sie die Identitätskarte. Die wurde dort, wir haben das umgesetzt. Es ist eigentlich eine Schengen-Regel. Es passte nicht, weil es war obligatorisch biometrisch. Es hat ein Referendum stattgefunden, dann wurde das Gesetz abgelehnt. Dann hat man ein neues Gesetz gemacht, das die Bedenken der Gegner Rechnung getragen hat. Und es ist gut durchgekommen. Es ist genauso, Sie müssen sich das vorstellen, genau wie kantonale Gesetzgebung gegenüber Bundesgesetzgebung. Es gibt immer Spielraum, es gibt immer Marge de Manœuvre. Und wenn ein europäisches Gesetz wirklich sehr unsinnig ist, dann wird es nirgends wirklich angewandt werden, weil die Widerstände zu groß sind. Sie müssen das nicht so starr als Klassenbester umsetzen wollen. Sie müssen einfach umsetzen, dass es akzeptiert ist. Das sieht man zum Beispiel bei den Spesen.
Akzeptiert vom Gerichtshof der EU und von der EU-Kommission.
Ja, es kommt.
Wir haben plötzlich eine Regierung. Sie sagen, das Verhältnis ist das gleiche wie zwischen Kantonen und Bund, aber wir sind ja nicht Mitglied.
Innerhalb von Europa, ja, wir sind ein bisschen wie Liechtenstein, aber wir wenden viele Schweizer Gesetze an. Also Liechtenstein wendet viele.
Aber wir wollen doch nicht Liechtenstein in Europa werden. Wir wollen die Schweiz bleiben.
Ja, aber von den Verhältnissen, von den Größenordnungen sind wir sowieso. So, wenn Sie zum Beispiel die ganzen Regeln, technische Regeln über Produkte, Batterie-Recycling oder Medizinaltechnik und so, das kann einfach nicht mehr, also von der Größe, von den Produktionsskalen und so, kann das nicht mehr nur in der Schweiz geregelt werden. Wir übernehmen de facto Regeln, die europaweit gelten und manchmal sogar weltweit. Das ist einmal so in vielen Bereichen.
Das ist ja nicht das Problem.
Und wir sind bei Schengen und Dublin, weil Asyl lässt sich nicht alleine bewältigen und Kriminalität in Schengen lässt sich nicht alleine bewältigen.
Darum sind wir da dabei.
Und ich sehe nicht das Problem, wenn wir
bei allem anderen auch dabei sind.
Bei der Energie müssen wir dabei sein, finde ich. Das ist absolut notwendig.
Obwohl wir dann keine Reserven mehr, nach 6 Jahren keine Reserven mehr für uns haben dürfen in den Bergen.
Ja, aber diese
Reserven... Das soll in dem Vertrag drinstehen. Ich habe es noch nicht gelesen. Ja,
aber ich meine, wir sind viel besser abgesichert, wenn wir auf die Marktreserve in ganz Europa zurückgreifen können, als wenn wir auf unsere verteuerte Reserve alleine angewiesen sind.
Weil wir keine Atomkraftwerke mehr haben bald. Aber das ist... Oder mit 5 Atomkraftwerken hätten wir immer genügend Strom, um immer genügend...
Sie meinen, das Flatterstrom von diesen Atomkraftwerken...
Das ist kein Flatterstrom, das ist ein wunderschöner...
Die plötzlich vor Monaten ausfallen und dann das meiste...
Nur im Sommer.
Genau. Winter 16, 17...
Das ist lange her.
Und 2021
war
beide Male Leibstadt aus für mehrere Monate.
Darum 5.
Ungeplant.
Darum 5. Nein, aber das ist ja...
Oh, gut, aber
das haben wir das letzte Mal haben wir das diskutiert.
Einigen wir uns nicht.
Ja, das ist ja, Sie haben das Le Temps gesagt, dass also in einem Podcast, das sei eines Ihrer großen Erfolge, die Energiepolitik. Das ist ja verrückt. Das wurde eigentlich ja ausgelöst durch einen Tsunami in Japan, der eigentlich gar nicht viel Schaden angerichtet hat. Also es ist eine reine... Dann haben Sie einfach die Geschichte dann ergriffen, das Momentum ergriffen. Und Frau Leuthard hat mitgemacht.
Ja, aber weil es völlig illusorisch ist, neue AKW in der Schweiz zu bauen. Von den Kosten, von den Standorten. Wenn Sie schon 20 Jahre verfahren haben,
Dann wäre nur wegen der Politik.
Um ein Windrad zu errichten, stellen Sie sich vor, ein AKW, die Abfallprobleme sind nicht gelöst, man müsste ein zweites Lager, man bräuchte, der erste Lager ist nicht gebaut, aber man bräuchte einen zweiten Lager zu bauen, wenn man neue AKW baut, das hat die NAGRA selber gesagt, das sage ich nicht ich. Neu gibt es auch die Sicherheitsrisiken, da sieht man in der Ukraine, militärisch sind diese AKW ein sehr interessantes Ziel und sind sehr heikel. Wir haben sehr viele Probleme und vor allem, es ist die teuerste Art und die langsamste Art, eine zusätzliche Kilowattstunde zu haben. Und deshalb,
das Bundesamt für Energie anders?
Ja, Rösti sieht das anders.
Nein, das Bundesamt für Energie, noch unter Sommaruga, hat gesagt, es kostet 4 Rappen pro Kilowattstunde.
Nein, von alten AKW, aber nicht von neuen, die Sie amortisieren müssen. Schauen Sie, Flamanville, es läuft noch nicht, aber offiziell ist es am Netz. Es hat noch sehr wenig produziert, weil es immer wieder ausfällt, vielleicht eines Tages.
Weil es nicht ab Stange produziert wurde wie die anderen AKWs, aber das kann man alles lösen.
Welche genau?
Ja, zum Beispiel alle die anderen, die in Frankreich stehen, die funktionieren wunderbar.
Ja, sind uralten und erfüllen die heutige Sicherheitsstandard nicht. Sie werden nicht mehr zurück in die Vergangenheit, wo sie abstanden.
Aber ich möchte jetzt schon noch, Sie haben dieses Momentum ergriffen und ohne einen Tsunami in Japan wäre es nicht möglich gewesen, weil vorher sind alle Abstimmungen gescheitert. Letztlich haben Sie mit einem Event, mit etwas, was passiert ist, ganz weit weg von der Schweiz und das mit der Schweiz nichts zu tun hat, eine komplette Änderung der Energiepolitik erreicht. Also für Kompliment eigentlich, aber...
Nein, aber das habe ich nicht alleine erreicht. Der entscheidende Punkt ist der Technologiewechsel. Ich meine, es ist in dieser Zeit am Wind... Sonne und Batterien so viele Fortschritte gemacht, dass es plötzlich möglich wurde, was vorher nicht möglich war, aus technologischen und preislichen Gründen. Und das war der Kipppunkt. Es stimmt, dieses Tsunami hat es wie kristallisiert in Japan. Und dort hat man auch gesehen, dass man eine Fläche wie der Kanton Waadt auch evakuieren musste. Also das ist noch ein weiteres Problem. In fast allen Ländern außer Belgien und die Schweiz sind die AKW fern von den Aglos. Aber in der Schweiz gibt es keine Orte fern von den Aglos, wo es genug Wasser gibt für die Kühlung. Und das heißt, man ist eigentlich auf die großen Flüsse des Mittellandes angewiesen und dort gibt es sehr viele Menschen. Das heißt, falls es ein Problem, auch ein mittleres, ich sage nicht ein großes Supergau, aber falls es ein Problem gibt und man muss im Umkreis von 30 Kilometern evakuieren für mehrere Jahre, ist man in einer Situation in der Schweiz, die wirklich dramatisch ist.
Also das ist einfach das Horrorszenario. Okay. Mit dem macht Linksgrün seit 50 Jahren Politik, weil sie den Unterschied zwischen AKWs und einer Atombombe nicht verstehen.
Genau, es ist passiert. Es ist passiert in Tschernobyl. Dort war es auch weg von
etwa 70 Kilometern. Das ist eine ganz andere Technologie, das wissen Sie.
Ja, es ist passiert in Fukushima. Das ist eine sehr ähnliche Technologie, wie wir haben. Es ist in
Three Mile Island passiert. Mit ein paar entscheidenden Unterschieden.
Dort in Three Mile Island ging es nicht raus aus der Reaktorhülle. Das passiert ab und zu. Es ist einfach inhärent in dieser Technologie, weil sehr viel Energie drin konzentriert ist. Das ist diese Faszination vor der Konzentration. Eigentlich völlig eine Anti-Marktwirtschaft-Geschichte. Es ist ein Oligopol, ein zentralistisches Machtdenken, die AKW. Und ich finde es sehr lustig, dass die Liberalen so Fan sind von einer so marktfeindlichen Technologie. Aber das muss man mir einmal erklären.
Es ist eine unglaublich gute Markttechnologie, weil sie eben so günstig ist, wenn man sie ab Stange produzieren kann. Und wenn man Ihrer Meinung nach. Und man kann ganz kleine in Zukunft, man könnte das jetzt schon, ganz kleine AKWs aufstellen, eines in der Warte, eines in Genf, überall, das gibt es alles schon, sind eingebaut in amerikanischen U-Booten. Wir könnten alte amerikanische U-Boote...
Welche Kühlungsquelle würden Sie verwenden für eine Ihrer kleinen AKW in der Watt?
Hier
Jetzt
fragen Sie mich die Geografiekenntnisse
der Watt. Entlang dem Genfersee oder wo?
Zum Beispiel.
Mit der Auswirkung, dass es ein Problem in ist, dass man nicht mehr in den See baden wieso kann, nicht? Dass man nicht mehr trinken kann.
Was, wieso nicht?
Wenn man es abkühlen muss,
das
Kühlwasser in den See...
Entschuldigung, wenn man in einem amerikanischen U-Boot direkt neben dem AKW schlafen kann, dann kann man auch das Wasser des Genfersees trinken.
Nein, aber wenn es ein Problem gibt und man muss das AKW kühlen, das auch ein kleiner Reaktor am Genfersee kühlen und das Kühlwasser aus einem Unfall im Genfersee abgeleitet wird, dann ist das Genfersee für Jahrzehnte nicht mehr bebadbar und man kann kein Trinkwasser mehr daraus holen. Das wäre dramatischer.
Sie machen nur Politik mit Horrorszenarien.
Nein, es ist einfach, wenn Sie kleinere
Reaktoren... Sie glauben nicht an die Fähigkeit der Ingenieure. Schweizer Ingenieure sind die weltbesten Waren.
Hören Sie auf, ich glaube nicht an die... Ich glaube, es ist kein Problem der Fähigkeit.
Die SP war mal die Partei des technologischen Optimismus in den 50er und 60er Jahren.
Eigentlich, ich glaube, ich muss Sie interviewen.
Das wäre besser.
Wie Sie wollen. Nein, aber wie glauben Sie, dass eine Technologie unfehlbar ist? Die Technologie hat immer Probleme. Und die Frage ist, sind die Probleme handelbar oder nicht handelbar?
Genau. Sie sind handelbar.
Und die Probleme der AKW sind bei kleinen Unfällen kein Problem, wenn die Radioaktivität im Container bleibt, aber sie sind sehr heikel, sobald es aussickert. Und man bemüht sich, dass es nicht aussickert, am stärksten beim EPR, aber das macht auch die Komplexität des Dings und dass er dort teuer ist und immer wieder neue Probleme hat, dass er nicht so gut funktioniert. Aber einfach, Sie können nicht ausschließen, dass wenn Sie diese sehr starke Energiekonzentration in einem Reaktor haben, Sie können nicht ausschließen, dass es ab und zu ein Problem gibt. Und bei einem kleinen Reaktor, wovon es mehr geben würde in Ihrem Szenario, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eines ein Problem hat dieser Art, also ein schlimmes Problem mit Aussickern von Radioaktivität, hoch. Und dann, es hat etwa 500 Reaktoren in der Welt gegeben, etwa 200 sind nicht mehr in Betrieb und von diesen 200 sind 5 mit Aussickern von Reaktoren.
Ja, mit veralteter Technologie. Aber jetzt möchte ich noch auf die grundsätzliche, weil das habe ich wirklich vorbereitet. Es ist ein legendärer Satz von Charles de Gaulle, der erste Satz aus seiner Autobiographie, er habe immer une certaine idée de la France gehabt, eine gewisse Idee von Frankreich. Ja. Und ich möchte wissen, was ist die certaine idée de la Suisse von Roger Nordmann? Für was haben Sie 20 Jahre hier, für welche Idee der Schweiz haben Sie hier gearbeitet?
Eigentlich für eine Schweiz der Verantwortung. Entscheidend für mich ist, dass die Schweiz sich einigermaßen korrekt und verantwortlich führt gegenüber der Welt, das ist nicht immer so, gegenüber ihre schwächeren Glieder in der Gesellschaft, gegenüber ihrer Umwelt und auch gegenüber ihrer Würde eigentlich als Staat. Und es gab Elemente, die gut gingen, Elemente, die weniger gut gingen. Es gibt Elemente, die ganz genial sind in der Schweiz, zum Beispiel die Fähigkeit zu verhandeln, die multikulturelle Fähigkeit, die übrigens uns sehr viel Einfluss in Europa geben würde, wenn wir Mitglied wären, weil wir diese...
Das hoffen Sie aber.
Ja, also ich bin realistisch, dass es nicht morgen passiert. Also das finde ich sehr spannend, diese Fähigkeit aus einer Mischung von Werten, von Interessen und so, dass sie über, mit jeder anderen politischen Kraft verhandeln können. Ich gehe auch ab und zu mit der SVP verhandeln und keine Berührungsängste. Manchmal wertemäßig ist es selten, dass wir uns finden, aber manchmal findet man sich interessenmäßig oder sogar manchmal wertemäßig und man verhandelt. Das finde ich sehr interessant. Wir zahlen aber eine gewisse Kosten dafür, ist, dass wir ein bisschen manchmal Mühe haben, eine Linie zu erzählen, zu kommunizieren. Auch bei der Regierungsbildung gibt es keine inhaltlichen Verhandlungen. Also alles ist immer plastisch, es hat sehr praktische Vorteile. Es hat auf die lange Zeit auch gewisse Schwierigkeiten und wir haben Mühe zu verstehen, dass viele andere Länder anders funktionieren und so nicht funktionieren. Aber im inneren Prozess finde ich das total faszinierend, wie das. Und darum habe ich so gern verhandelt und bin so gern auf die anderen Kräfte zugegangen, zum Schauen, finden wir doch nicht einen Weg, etwas gemeinsam zu machen. Und oft ist es gelungen.
Das ist so, aber das machen viele in der SP nicht, vor allem die Jüngeren nicht. Also
schauen Sie, Tamara Funicello hat so genial verhandelt, dass die Revision der Sexualstrafrecht gelungen ist.
Ja,
mit dieser Lösung nein als nein, aber
mit dass Vergewaltiger im ersten Fall immer noch mit einer Buße davonkommen, war ihr sehr wichtig, oder?
Nein, nicht das. Ich denke vor allem an der Tatsache, dass sie konnte nicht überzeugen mit der Ja-als-Ja-Lösung, aber sie hat die Nein-als-Ja-Lösung gilt mit noch einer Klausel der Überraschungseffekt und der Lähmungseffekt. Und ich meine, das hat sie sehr gut verhandelt mit bürgerlicher Ständeräte. Das ist ein typischer Beispiel, wie junge SPler das super machen. Nein, wir wollen Ergebnisse. Unseren Wählern sind die Ergebnisse, gegenüber unseren Wählern haben sie die Verpflichtung, Ergebnisse zu erreichen.
Aber die SP macht doch etwas ganz anderes. Vor allem diese Juso-SP, die jetzt an der Macht ist, die ihre Nachfolgerin als Fraktionschefin, das jetzige Co-Präsidium.
Nein,
das müssen Sie sagen, ist schon klar. Aber Sie fordern eine 35-Stunden-Woche, eine Erbschaftssteuer, die 99%-Initiative, die Verstaatlichung der Pharma. Das sind doch alles Kamellen. Vor Ostern war ich im Geburtshaus von Karl Marx, Entschuldigung. Das ist so uralt, das ist so vorbei. Ihr Pragmatismus...
Sie interessieren sich für das.
Immer, ich muss mich immer weiterbilden.
Sie kennen die Politik, in der Politik.
Aber müssen Sie einerseits, das sind doch nicht Ihre Partei.
Doch, bestens.
Die 35-Stunden-Woche.
Menno, die Partei muss
schauen auch, Sie nach Frankreich, ist tot wegen diesem Blödsinn.
Menno, Sie müssen schauen, wie Politik funktioniert. In der Politik brauchen Sie Druck von außen, Problembewusstsein und so, und dann brauchen Sie im Inneren Lösungen. Und Sie können beides nicht trennen. Wenn Sie nicht nach außen einen starken Diskurs haben, schaffen Sie es nicht, auch in den Institutionen Lösungen zu bringen. Und darum, wir verstehen uns als Team mit unterschiedlichen Rollen. Und was ich total spannend finde, es gibt Leute, die auch fähig sind, unterschiedliche Rollen zu bringen. Schauen Sie die CS-Geschichte. Ich habe manchmal eine ganz pragmatische Rolle in der BUK gespielt, wirklich, und manchmal habe ich auch am Anfang habe ich ja wirklich scharfe Worte gebraucht, extrem starke Worte, und dadurch bewirkt man auch etwas. Sie hätten eigentlich gerne eine Salon-SP, die Sie streichen könnten, aber das werden
nein.
Sie nicht kriegen.
Nein,
es braucht eine SP, die auch stört, die auch hinterfragt, und die aber auch am Ende Ergebnisse will. Und das ist vielleicht der große Unterschied zu den Grünen. Wir fühlen uns sehr verpflichtet, konkrete Ergebnisse zu bringen. Und das macht auch unsere SP-Kultur in all unserer Diversität, finde ich auch gut.
Aber jetzt ist interessant, weil jetzt haben Sie die Taktik, die ich schon lange vermutet habe, haben Sie offengelegt. Es gibt den radikalen Flügel, der macht Druck von außen, und Roger Nordmann hat dann die letzten Jahre hier oben die Kompromisse gemacht, mit Hilfe dieses Drucks.
Ja, es hat sicher geholfen.
Das ist das, was ich ständig den Bürgerlichen sage, das müsst ihr hinkriegen. Dieses Zusammenspiel von außenpolitischer Opposition außenparlamentarischer Opposition und innerparlamentarischer Arbeit.
Ja, aber wissen Sie, was das
Warum können das die Bürgerlichen nicht?
Die einen, weil sie nichts ändern wollen, das ist eigentlich FDP und Mitte, und die anderen, die SVP, weil sie so absurde Sachen verlangen, dass sie eigentlich auf die lange Frist nicht gehen. Die SVP, außerparlamentarische Wirkung der SVP ist sehr oft eigentlich nur Empörungsbewirtschaftung, ohne irgendetwas...
Gut, aber das ist bei den Juso auch so, Entschuldigung.
Nein, aber es
die hat Reichen Vorschlag... sind schuld. Oder sie, die, meine, die Juso hat das Gefühl, Wirtschaft sei ein Nullsummenspiel. Leute, die arm sind, sind nur arm, weil es Reiche gibt in diesem Land. Ich meine, das ist absurd. Sie wissen das als Ökonom, dass das nicht stimmt.
Es hat auch diese Dimension, aber es ist nicht die einzige Dimension. Da gebe ich, nein, es gibt schon eine verteilungspolitische Dimension. Über die Steuer, ganz klar, über das Niveau der Löhne zwischen...
Aber nicht in der Schweiz. Wir haben dank der Berufsbildung haben wir eine unglaubliche soziale Mobilität. Die SP müsste viel mehr machen für die Berufsbildung und weniger für die Akademiker.
Machen wir auch. Wir machen sehr viel. Auch für die ganze Tatsache, dass sie nach einer Berufsbildung eine Berufsmatura machen können, falls sie wollen, dass sie eine Fachhochschule haben können, dass sie als mit einem Lehrabschluss auch einen guten Lohn haben, ist das den Gewerkschaften und den Gesamtarbeitsverträgen zu verdanken. Also das heißt, da wirken wir stark mit. Unser Ziel ist nicht, dass die Leute selber ihr Leben gut verdienen. Unser Ziel ist nicht, dass die Leute unterstützt werden. Dafür kämpfen wir. Zugang zu Bildung ist ganz wichtig. Auch ganz, ganz unterschwellig, dass Leute, die in der Schweiz kommen, ohne Ausbildung nachholen können und dass in der Schule bei den elementaren Kenntnissen wie Schreiben, Lesen, Rechnen und ICT, also Informatik, dass die Leute eigentlich keine Lücke haben nach der Schule. Das ist ein ganz zentrales Anliegen von uns und dafür kämpfen wir. Dafür finden wir auch, dass nicht zu fest gespart werden soll in der Schule, weil sonst sind die Bedingungen nicht da. Das ist gerade ein Problem von Amerika. Die Unterrichtsbedingungen in Amerika haben sich in den letzten Jahren...
Die staatlichen Schulen sind wirklich schlechter.
Ja, sind schlechter und geworden.
Sie brauchen einen Wettbewerb von privaten Schulen, damit die staatlichen Schulen besser werden. Wäre in der Schweiz auch so im Übrigen. Nein, ich meine, wenn Sie sagen, wenn Sie eine Schweiz der Verantwortung wollen, dann müssen Sie eigentlich eine marktwirtschaftliche Schweiz wollen. Weil in der Marktwirtschaft... Ist es ganz brutal mit der Verantwortung. Wenn Sie etwas anbieten, das zu schlecht ist oder zu teuer, dann werden Sie vom Markt weggefegt. Das ist die ultimative Verantwortung. Der Staat kann schlechte Lösungen immer durchfinanzieren über Jahre und Jahrzehnte. Nein,
das ist die Theorie. In einem perfekten Markt
nicht wäre mehr. Der Markt...
Funktioniert schon in einem imperfekten Markt. Aber wenn der Markt perfekt wäre, würde Ihre Theorie funktionieren. Aber der Markt ist nicht perfekt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das sehr lustig ist. Das ist das Beispiel der Gebäudedämmung. Man würde denken, wenn die Energie, die dreckige Energie, teurer wird, wird es rentabel, einfach wegen dem Energiepreis, Gebäude zu dämmen. Und das ist nicht so, weil das institutionelle Setting des Marktes so ist, dass der Hauseigentümer eigentlich die Heizungskosten über den Mieter überwälzen muss. Und was da durch eine Dämmung gespart werden könnte, kommt dem Mieter zugute und nicht dem Eigentümer. Mhm. Und der Eigentümer sagt, wenn ich daran nicht verdiene, investiere ich nicht. Das ist ein Mieter-Vermieter-Dilemma. Das ist ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel, wo der Markt nicht gut funktioniert. Sobald es eine Externalität gibt oder nicht eine Übereinstimmung von Vor- und Nachteilen...
Aber das haben wir ja korrigiert. Das haben wir ja mit einem riesigen, milliardenschweren Gebäudeprogramm korrigiert.
Warum mussten wir
das korrigieren? Und wir haben im Gebäudebereich haben wir pro Fläche, ich habe im Kopf irgendwie 60% weniger CO2
stoßen. 40% in 20 Jahren, ja.
Weil ja, seit 1990 60%, das ist brutal. Ah.
60 so viel.
Zahlen sind eine Droge, haben Sie mal gesagt.
Ja, aber ich habe im Kopf 40%, aber über die ganzen Brennstoffe. Und die Industrie hat auch sehr viel gemacht. Also ich glaube nicht mal, aber whatever, fast all wirkt.
Aber viel, das ist wirklich viel.
Das hat gewirkt. Jetzt, eine Mischung aus Vorschriften, aus Anreize, das durch die CO2-Abgabe, weil dort, wo man selber bewohnt, hat das einen starken Anreiz, und eine Mischung aus Subventionen. Eigentlich für das allgemeine Interesse ist in den Markt eingegriffen. Der Markt gibt es noch, aber es gibt noch andere Einflussmaßnahmen und da hat man pragmatisch, ist man auf eine gute...
Aber das ist Ihr Pragmatismus, das ist eben nicht dieser Juso-Radikalismus. Aber ich habe jetzt gelernt, Sie sind ein Realo, aber Sie brauchen die Fundis, um die Kompromisse zu machen.
So ist es, ja.
Das ist Ihre Geschichte von 20 Jahren.
Ja, und ich habe das immer gern gemacht. Und sogar ab und zu die Fundi-Rolle übernommen, weil ich fand das...
Wann haben Sie das letzte Mal...
Zum Beispiel zur CS, wo ich wirklich auf die Pauke gehauen haben am 19. März und gesagt, so geht das nicht, das grenzt an der organisierten Kriminalität. Und das hat sehr geschockt, ich hatte enorme Rückmeldung dadurch, aber dadurch ist es gelungen, auch nachher...
Aber das ist doch eben, ist ein gutes Beispiel, das ist doch das Problem der SP. Die frühere SP, noch unter Hubacher und so weiter, war sich bewusst...
Die Besten sind die toten SPler, nachher die pensionierten SPler und die Schlimmsten sind die im Amt, ich kenne die Story.
Nein, aber es geht doch darum, die Sozialdemokratische Partei in der Schweiz war immer eine Partei, die gewusst hat, wir müssen den Wohlstand zuerst erarbeiten, bevor wir ihn verteilen können.
Das wissen wir auch.
Sie machen zum Beispiel den Finanzplatz derart kaputt, mit all diesen Vorstößen, die jetzt aus der Parlamentarischen Untersuchungskommission kommen, dass die Schweiz keinen großen Banken- und Finanzplatz mehr haben wird.
Aber die vorletzte Sentenz gelesen. Ich habe diesen Vorschlag gebracht für die SP, dieses Propositionspapier, wo ich gesagt habe, jetzt muss man den doppelten Leverage aufhören. Das heißt, ein Stammhaus, ein Mutterhaus, eine Mutterbank darf nicht das Kapital der Tochterbank mit Fremdkapital in der eigenen Bilanz finanzieren.
Das haben Sie mir auch geschickt, aber das wird nie durchkommen in der SP.
Doch, das ist die offizielle Position der SP-Fraktion. Wurde beschlossen, das Papier ist ein Papier nicht mehr von mir, sondern von der SP-Fraktion, ist redigiert. Und das kommt gut an, aber dass sie jetzt...
Aber alles andere, dass da beschlossen wurde von der PUC, die Regeln für die Löhne, und das ist dieser
hat die
doch relativ plumpe, billige Linkspopulismus, der da gemacht wird.
Aber ich meine, es ist nicht plumper Linkspopulismus. Das nächste Mal, wenn die UBS eine ähnliche Krise erlebt wie die CS, muss der Staat etwa 700 bis 800 Milliarden auf dem Tisch über die Nacht zur Verfügung stellen. Ein Teil kriegt er natürlich zurück, aber es ist ein enormes Risiko für die Schweizer Volkswirtschaft, für den Schweizer Franken. Und dieses Risiko müssen wir einfach in den Griff bekommen. Es ist auch gerade als Liberalen können Sie nicht sagen, die größte Bank hat gegenüber allen anderen Banken und allen anderen Wirtschaftsakteuren den Vorteil, dass sie so groß ist, dass der Staat sie jedes Fall rettet. Und jetzt wissen die UBS-Manager, wir wurden 2008 gerettet, die CS wurde 2023 gerettet. Wenn wir 2029 ein Problem haben, wir uns
gut, der Staat auch wieder retten. Da bin retten. Ich bei Ihnen. Public Liquidity Backstop ist ein Blödsinn.
Oder beziehungsweise er müsste viel strenger ausgestaltet sein.
Bin ich der Meinung. Kriegt die Kosten.
Es muss einfach zu einer vollständigen Enteignung der bisherigen Eigentümer.
Oh, nein, immer Enteignung. Wieso nein. Immer dieser
Fundamentalismus? Und neue Privateigentümer. Nein, weil wer seine Bank, ich meine, schaut man sich ein Beispiel CS. Die haben diese Bank an der Wand gefahren, über 12 Jahre, krass. Und am Ende die Aktionäre, die auf ihre Bank nicht geschaut haben, diese Aktionäre haben 3,3 Milliarden an UBS-Aktien erhalten. Das nur, weil der Staat eine hochgenügende Garantie gegeben hat. Und eigentlich der Wert der Credit Suisse war
null. Nötig. Das war nötig für die Rettung.
Die öffentlichen Gelder waren nötig für die Rettung, aber eigentlich hätten die CS-Aktionäre leer ausgehen müssen. Sorry. Diese Bank war eine Katastrophe. Sie hatte ein enormes Risiko für das Land gebraucht. Sie hat sich selber vom Inneren gefressen, wurde leer gefressen, war kein Wert mehr. Wieso hilft man den Aktionären dieser Bank, die über all diese Jahre auch viele Dividenden daraus gezogen haben? Das ist das Gegenteil von Marktwirtschaft, sorry.
Hilft die SP nicht, dass der Standort Schweiz für Unternehmen aus dem Ausland, aber auch die schon da sind, noch besser wird, damit wir noch mehr Wohlstand produzieren, damit der Staat noch mehr Geld hat, damit wir noch mehr für die weniger Privilegierten in diesem Land arbeiten können? Warum machen Sie eine Politik, die auf Kosten...
Erstens ist das Land sehr attraktiv und zweitens, wenn es noch attraktiver würde, würde ihre liebe SVP massenweise protestieren gegen die daraus resultierende zusätzliche Einwanderung.
Ja, die ist ja nur wegen der Personenfreizügigkeit da.
Kennen Sie viele Unternehmen, die ohne Personal funktionieren? Ich nicht.
Es braucht vor allem Innovation. Aber meine Frage war andere.
Nein, weichen Sie nicht aus jetzt. diese absurde Geschichte der SVP, auf die Gaspedale mit Steuersenkung Überattraktivität zu machen und auf die Bremspedale mit Motzen gegen die Ausländer und die Immigration, das ist eigentlich eine völlig absurde Politik. Wir sollten unsere Leute besser ausbilden, dass die Stellen gefüllt werden können, bessere Bedingungen, dass auch Eltern mehr arbeiten können, einfach Betreuungsangebot und eigentlich in gewissen Branchen auch attraktivere Arbeitsbedingungen, dass die Leute wirklich arbeiten wollen und ein bisschen mehr. und dafür nicht ständig diese Überattraktivisierung über Steuersenkung und auf der anderen Seite dieses Motzen gegen Ausländer. Es ist fast ein Zweitaktmotor. Man macht ja Überattraktivität, damit man dann das gegen die Ausländer motzen kann.
Ich bin nicht der Verteidiger der SVP, aber die SVP kritisiert ja nicht jene Leute, die von Unternehmen geholt werden, weil man sie braucht, sondern jene...
Doch, alle. Sie kritisiert alle.
Nein, das glaube ich, das müssen Sie jedoch etwas genauer zuhören.
Die Ausländer sind ihr fast egal. Wichtig ist ihr, dass sie eigentlich protestieren kann gegen die Ausländer als Abstraktum, um elektorales Kapital zu schlagen. Also wirklich,
ja, es ist
ein Groteske nicht zu übermieten.
Das müssen Sie mit einem SVPer diskutieren.
Es
ist natürlich nicht so. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, wir haben es vorher besprochen, das ist eben der außerparlamentarische Druck, oder? Der da auch aufgebaut wird. Ich finde die EU-Politik viel schlimmer. Aber da können wir uns vielleicht...
Nicht einigen.
Wie? Wir können uns nicht einigen. Nein. Aber die Frage ist einfach, ob dieses schweizerische System das verträgt. Auf die Dauer. Diese 99%-Initiative, also etwas Populistischeres als das, kann es nicht geben. Oder auch jetzt die Erbschaftssteuer.
Aber
Sie wissen als Ökonom ganz genau, dass eine Erbschaftssteuer, die Substanz besteuert, die geht auf Kosten von Innovation, von Investition. Und die frühere Sozialdemokratie hat immer gewusst, dass Investitionen, Unternehmertum, ist entscheidend für den Wohlstand ganz vieler Menschen in diesem Land.
Wissen Sie, wenn ich die Zahlen bei 51 Millionen Franken Vermögen, nach allen Abschlägen, die es doch bei der Berechnung des verehrbaren Vermögens, weil Sie die Initiative schließt nicht aus, dass Sie noch einen großen Abschlag machen, zum Beispiel auf das Arbeitsinstrument, also als Firma als Arbeitsinstrument haben zum Beispiel, dann kriegen Sie dann auf 51 Millionen haben Sie Irrtum vorbehalten, ein halbes Prozent Besteuerung durch die erst danach steigt es bei sehr großen Vermögen. Und es wäre auch nichts verboten gewesen, einen Gegenvorschlag zu bringen. Aber an sich ist die Erbschaftssteuer keine schlechte Steuer, weil es erlaubt eine gewisse Wiederverteilung des Reichtums.
Wenn sie funktionieren würde. Sie funktioniert nirgends auf der Welt.
In vielen Schweizer Kantonen gibt es das noch. Wir haben das noch in der Watt und das funktioniert sehr gut.
Ja, darum ziehen jetzt die ganz reichen Leute aus der Watt weg in die Innerschweiz.
Also so viele Villen zu verkaufen von Superreichen gibt es nicht in der Watt. Also ich bin das nicht so besorgt. Und Sie können schon nach Zug oder nach Schweiz leben können, aber Sie haben nicht die ETH vor Ort, Sie haben nicht den Genfersee vor Ort, Sie haben nicht das Kulturleben vor Ort. Also es hat schon Vorteile.
Und nicht den Weißwein.
Zudem.
Genau, das ist ganz entscheidend.
Wobei mit der Klimaerwärmung wird es vielleicht an den Nordflanken des Zugersee vielleicht plötzlich eines Tages
reingehen. Wenn es nicht überbaut ist von Expats oder so.
Genau,
gut.
Oder von Zuger.
Gut, vielen Dank, Roger Nordmann. Das ist, ich würde sagen, das Bilan décisif Ihrer 20 Jahre, mindestens in den deutsch-schweizer Medien. Aber ich habe gehört, man muss weiter mit Ihnen rechnen.
Es ist völlig offen, was ich mache. Ich brauche ein bisschen Freizeit jetzt für mich,
genau.
Ein bisschen selbstständige Arbeit und man will mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Aber ich habe keinen konkreten Plan.
Gut, wunderbar. Danke vielmals für den Besuch, für das Gespräch, wie immer. Danke für das Zuhören, danke für den Daumen, den Sie da lassen, den Kommentar oder schreiben Sie mir auf dominik.feusi@nebelspalter.ch. Schalten Sie wieder ein beim nächsten Gespräch mit einem interessanten Gast zu aktuellen Themen direkt aus dem Bundeshaus.